Willkommen zu Schönsein Talk. In diesem Podcast erfährst du einiges rund um die Friseurszene, bekommst Tipps aus dem Salonleben und erfährst natürlich alles, was du wissen musst, wenn es um das Thema Instagram als Salon geht. Hashtag frisier dein Insta. Wer dir das erzählt? Ich bin Annemarie Graf, Friseurcoach aus vollem Herzen seit mehr als 10 Jahren und ich liebe es, die Leidenschaft unseres Handwerks weiterzugeben und Salons zu mehr Erfolg zu verhelfen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der neuen Episode von Schönsein Talk.
Das hat sich dann gedreht und danach war es gut. Und als ich dann von Hannover nach Ludwigsburg ins Schwebenländle gekommen bin, muss ich sagen, haben die alle wenn ich dann gesagt habe, komm aus Thüringen, da redet man so? Ich so, nee, da redet man so nicht, aber ich kann das.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schönsein Talk und heute in einem ganz besonderen Format. Ich bin nämlich eigentlich zu Gast im Kamm und Schere Podcast beim lieben Sebastian, aber wir haben uns überlegt, wir machen da einfach eine Spezialfolge für euch draus. Das heißt, ihr hört jetzt hier gleich unsere erste, gute Stunde Aufnahme, die aber ein wenig mehr so läuft, wie ihr das sonst von Sebastian auch kennt. Das heißt, hier gibt es heute viel, viel Geschichten, ein wenig Seelenstriptease und einiges zu lachen. Also ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich würde mich unwahrscheinlich über Feedback zur Folge freuen. Es ist auf jeden Fall speziell, es ist anders, aber es ist eine ganz, ganz tolle Folge. Ich bin gespannt, was ihr sagt, ob ihr mitfühlen könnt. Und ich sage euch eins, es lohnt sich auf jeden Fall bis zum Schluss zu hören, denn die Auflösung von dem ganzen Spaß, die kommt gegen Ende. So, und wenn ihr dann richtig, richtig Bock habt, könnt ihr Teil 2 auch noch hören. Und zwar dann bei Sebastian im Kamm und Schere Podcast. Hier kommt die Woche der zweite Teil und dort gibt es auch tatsächlich ein bisschen fachlichen Input noch mit on top von meiner Seite, natürlich Social Media Tipps, die auf euch warten. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei Teil 1, bin gespannt auf euer Feedback und freue mich, euch dann trotzdem wieder zu hören. Dann viel Spaß bei der Aufnahme. Super, Sebastian, dann haben wir ja heute eine Doppelfolge. Ich bin mal gespannt, wie sich uns, wie verrückt es wird mit uns beiden.
Das wird hart eskalieren. Ich hab schon 2 Flaschen Wasser neben mir stehen, damit ich zwischendurch irgendwie Wasser zuführen kann, wenn ich so lachen, Tränen raushaue.
Solange wie es nur Wasser ist und nicht der Nordhäuser Doppelkorn ist.
Nein, ich muss nachher noch mal entladen. Ich habe nachher noch Kundschaft. Ich muss nachher noch ein bisschen Haare schneiden.
Okay, super. Na dann, lass uns mal losreden.
Starten wir.
Wir fangen mit der ganz einfachen Frage an, Sebastian, weil wir sind ja heute bei mir in Schönsein Talk zuerst und deswegen darf ich die erste Frage stellen. Sebastian, stell dich doch einfach mal vor, Mensch, wer bist du denn eigentlich, was machst du und wie bist du da hingekommen?
Ich bin der Sebastian, bin jetzt 40 Jahre seit diesem Jahr, bin Friseurunternehmer, habe einen Salon seit 11 Jahren, im März werden es 12 Jahre, habe jetzt 8 Angestellte, komme ursprünglich aus dem wunderschönen Nordhausen in Thüringen, am Rande des Harzes, habe 97 meine Lehre da angefangen, bei einem ganz kleinen, also hier in Baden-Württemberg würde ich sagen, ich habe in einem Vorort gelernt, bei uns in Thüringen ist einfach auf dem Dorf gewesen.
Genau, ja.
Wunderbare 3 Jahre bei der lieben Annette Vollbrot mit Salon Annette in Nordhausen. Den gibt es heute noch, ist auch immer noch. Das ist ganz lustig, weil ich frage ja meine Podcast-Interviewer immer nach so Mentoren. Gab es Mentoren in ihrem Leben, die sie irgendwie mal geprägt haben? Und je länger ich jetzt auch selbstständig bin und je länger ich in dieser Branche unterwegs bin, muss ich sagen, sie war zu der Zeit einfach eine absolute Mentorin, weil sie fast schon so eine Art Mutterrolle für mich eingenommen hat in der Zeit meiner Ausbildung. Und ich bin ihr, sie hat mir einfach gezeigt, wie schön es sein kann, Friseur zu sein. Und das war gut. Also das war jetzt kein besonderer Laden, das war jetzt kein besonders schicker Laden, kein besonders großer Laden. Wir hatten auch so ein bisschen so ein Produktmischmasch. Also es war für da, wo ich herkomme, war es ein normaler Ausbildungsbetrieb. Also viele meiner Podcast-Interview-Kandidaten, die haben alle bei coolen Leuten gearbeitet und haben sich schon bewusst irgendwie einen Friseursalon ausgesucht, wo sie gesagt haben, wenn ich das werde, dann werde ich das da bei dem. Und ich habe irgendwie so von meinem Vater die Empfehlung bekommen, du, wenn wir nichts für dich finden, das hältst du davon, Friseur zu werden? Ja, okay. Klingt plausibel. Zu der Zeit hatte ich noch Haare und die waren auch relativ lang. Dann habe ich gesagt, okay, ich gucke mir das mal an. Und dann, ja, von meinem Arbeitskollegen, die Schwester, die hat einen Salon. Da gehen wir hin. Okay.
Wenn du das sagst, so dann mache ich das.
So war die Entscheidung getroffen. Und nach einer Woche Praktikum habe ich dann festgestellt, okay, du bist drin. Du bist die ganze Zeit in netten Gesprächen. Du musst nicht wie dein Bruder draußen im Regen rumarbeiten oder irgendwelche körperlich schweren Sachen machen. Das passt schon, das ist genau deins. Und so bin ich dazu gekommen und dabei geblieben.
Und dann hat sich aber nach Hannover getrieben, hast du mir eben gerade erzählt.
Ja, genau. Genau. Ich habe meine Chefin hat mich nach der Ausbildung sozusagen auf die Gas geschickt und hat gesagt, okay, ich kann mit dir hier nichts anfangen. Männlicher Friseur hier am Rande des Harzes, das ist eh immer schwierig.
Ja, das stimmt. Da sind die komisch.
Ein bisschen konservativen Ecke. Und dann war halt auch Expo-Jahr. 2000, als ich da hingezogen bin und dann war, das war halt schon mal einfach ein großer Schritt für mich und auch für das, was ich dann an Handwerk gesehen und erlebt habe. Also es war dann, dass ich gedacht habe, okay, ich gehe nach Hannover, das ist das Jahr der Expo, da sind ein Haufen Leute, als ich da angefangen habe. Ich habe in einem Salon ganz in der Innenstadt gearbeitet, da kamen ganz viele aus der ganzen Welt, auch Friseure, die einfach nur für die Zeit der Expo da waren, gesagt haben, hey, ich suche einen Job, ich will ein bisschen international sein. Das war schon ganz cool, also das war dann auch ein ganz anderes Level an Friseuren und Kollegen und auch an Technik, an Kolorationen, an Schneidesachen. Also da ist dann schon nochmal so ein bisschen Tür aufgegangen und dann so, okay, geht noch ein bisschen was.
Da genau, läuft
da habe ich drei Jahre, da habe ich dann 3 Jahre verbracht. Dann habe ich meinen Grundwehrdienst da abgeleistet. Und während des Grundwehrdienstes bin ich so ein bisschen ins Grübeln gekommen, ob das alles noch so richtig ist, Friseur sein, ob ich was anderes machen möchte. Und das ist so eine kleine Anekdote, die ist wahr, die ist nicht herbeigezogen. Ich habe mich dann bei Lego beworben.
Bei Lego?
In Günzburg.
Wie bist du denn auf bei die Lego. Idee gekommen?
Ich müsste dich jetzt ganz kurz mit dem Telefon durch die Wohnung führen und es würde sich dir sofort erklären, wie ich darauf gekommen bin. Es war schon immer. Ich bin da irgendwann mal hängen geblieben. Man sagt ja immer, Männer werden 7 und dann wachsen sie nur noch. Ich bin vielleicht 7,5 geworden und dann hat sich das sehr manifestiert. Also meine Tochter, die jetzt 14 ist, die feiert das sehr hart und lacht mich sehr gerne für sowas aus.
Das glaube ich. Männer werden größer, aber das Spielzeug wird teurer. Männer werden nicht erwachsen, nur das Spielzeug wird teurer. Genau, so ist der Text.
Irgendwie so, genau. Und die haben mich aber leider nicht genommen. Das fand ich schade. Und dann habe ich mir gedacht, dann bleibe ich doch lieber Friseur.
Dann mache ich halt Lego-Frisuren.
Genau, dann schneide ich jetzt einmal ein Lego-Männchen die Haare. Nee, und dann bin ich mit meiner Frau zusammen, bei der ich schon in Hannover da gelebt habe, mit der zusammen hier in Südwesten gezogen, zu meinem besten Freund. Den habe ich immer versucht, nach Hannover zu holen. Und der hat dann aber gesagt, ich gehe hier nach Ludwigsburg zu meiner Schwester und meinem Schwager. Das ist ganz cool. Und dann habe ich immer gesagt, was willst du da? Und er so, ja, das ist toll, da ist hier Porsche und Bosch und Daimler. Und ich meine, ja, Stuttgart ist so, du Jens, das ist doch nichts. Was will man denn in Stuttgart? Und dann hat er gesagt, doch, das ist cool. Und dann habe ich ihm ein Foto geschickt von der Expo. Da stand so ein Auto mit einem schwäbischen Kennzeichen. Und da war hinten dieser wunderbare Aufkleber drauf, wir können alles außer Hochdeutsch. Ja.
Da hätten sie dich auch mit deinem Dialekt genommen.
Definitiv, mit meinem Dialekt hätten sie mich hier noch genommen. Und dann habe ich ihm das geschickt und habe gesagt, wer sowas an sein Auto klebt, ich weiß nicht, so das komische Menschen, ich weiß nicht, ob das so.
Der isst auch Seitenbacher Müsli.
Genau, ja. Aber die Variante, die dann vor der Tagesschau auf Hochdeutsch ausgesprochen wird.
Genau, Seitenbacher.
Ja, genau, stimmt. Und dann habe ich ihn einfach mal hier unten besucht und dann muss ich sagen, war das natürlich im Gegensatz zu Hannover schon auch ein bisschen ein kultureller Switch. Du kommst hierher, du hast überall diese Weinberge, du hast so ein bisschen, also kein mediterranes Flair, aber du hast halt irgendwie ein sehr entspanntes Leben und du hast ein bisschen länger Sonne im Herbst und im Winter. Also es ist gut und die Menschen sind echt gut. Ich mag es, hier zu sein. Ich kann der Region echt viel abgewinnen und ich habe auch hier die Chance gehabt, mit den Leuten, die ich kennengelernt habe während der Arbeit, also den, wo ich dann hergewechselt bin. Das war ein Intercoiffeur, der erste Intercoiffeur, den ich überhaupt kennengelernt habe. Mit so ganz klassisch, also er hat mir damals beim Vorstellungsgespräch, ich saß dann, ich habe mich auch nur als Rezeptionist beworben, weil ich gedacht habe, okay, muss ja mal gucken, wie man in so einen Laden reinkommt. Und dann habe ich die Preisliste gesehen, die war nochmal doppelt so teuer wie die in Hannover. Dann dachte ich mir, okay, da nimmt einer Anfang der 2000er schon über 50 Euro fürs Haare schneiden. Was macht der anders als andere? Und dann war das ein echter Segen da, dass ich bei dem sein durfte. Und das hat echt Spaß gemacht. Ich habe viel, viel gelernt und er hat mir viel beigebracht, viel handwerklich beigebracht und viel ästhetisches Sehen beigebracht. Also das Gucken lernen, wann ist, also so sein ästhetisches Auge zu schulen. Das waren sehr, sehr interessante, sehr, sehr arbeitsreiche 5 Jahre. Und dann sind wir so ein bisschen an einen Punkt gekommen, das wirst du vielleicht kennen, dass man irgendwann mal im Salon immer eine bestimmte Position erreicht hat, so eine emotional obere Grenze, also so eine Glasdecke erreicht hat, wo man sagt, okay, jetzt ist neben mir noch der Geschäftsführer und der Saloninhaber und für mich gibt es jetzt erstmal kein Weiter nach oben und dann fängt man wieder an, sich zu orientieren. Dann habe ich meinen Meister gemacht und habe da sehr nette, sehr gute Kollegen kennengelernt und viel im Austausch gewesen. Und dann ist irgendwann mal die Idee entstanden, sich vielleicht doch selbstständig zu machen. Wobei ich das lange, lange Jahre nicht wollte.
Warum wolltest du es nicht?
Weil ich den Markt zu schwer finde. Oder fand. Ich fand damals Leute, die einen Friseursalon aufgemacht haben, also die ich kannte, die sich selbstständig gemacht haben, viel zu blauäugig, viel zu leichtfertig und zu wenig konzeptioniert, zu wenig eine Vision von dem, wen ich da eigentlich bedienen möchte, wie mein Laden aussehen muss, wie, die Salons, die es dann halt vielleicht nicht schaffen, die einfach kein Konzept haben, die einfach sagen, ich kann gut Haare schneiden, ich mache jetzt Salon auf.
Ich mache das einfach. Und
dann, so. Ja, genau. Und dann vielleicht auch nicht wissen, was gehört alles dazu. Also was kommt dazu? Wie viel Zeit brauche ich für Marketing? Wie viel Zeit brauche ich für Kalkulation? Wie viel Zeit brauche ich für Büro? Wie viel Zeit brauche ich um jemanden auszubilden? Wie viel Zeit muss ich selber am Stuhl stehen, um dass es sich rechnet? Und ab wann macht es Sinn, jemanden dazuzunehmen? Und das wollte ich einfach nicht. Ich wollte immer... Da hatte ich einfach
Unternehmer sein ist halt nicht nur Haare schneiden, ne? Das ist halt, das ist das große, große Thema, was ich auch immer wieder merke. Ich muss sagen, ich habe ja auch lange, ich werde ja auch immer wieder gefragt, ob ich selbstständig bin. Ja, ich meine,
ich habe dich vorhin ja auch gefragt. Ich bin auch davon ausgegangen, dass du selbstständig bist. Du bist ja auch in einer gewissen Art und Weise selbstständig.
Aber ich habe keinen Salon, ja. Das hat bei mir
jetzt müssen wir leider abbrechen, das finde ich jetzt blöd. Ich unterhalte mich sonst nur mit Saloninhabern.
Das tut mir leid, aber ich habe Erfahrung als Führungskraft zumindest. Aber deine Geschichte finde ich super spannend. Bevor ich jetzt anfange, von mir rumzuerzählen, habe ich noch eine Frage an dich, Sebastian, bevor du die Gegenfrage stellen kannst. Ja?
Gerne.
Und zwar... Du warst für L'Oréal unterwegs, auch als Trainer?
Ja.
Wie bist du denn da reingerutscht? Warum Trainer?
Warum Trainer? Das war, wenn ich das jetzt laut sage, dann werden die mich bei Schuhmura hassen. Nein.
Wir piepen das aus.
Ich habe, das schließt eigentlich direkt an diese Entscheidung, einen Salon aufzumachen an. Weil ich natürlich dann nochmal ein bisschen zurückgehüpft, 3 Jahre vorher hat direkt nach unserer Meisterschule ein guter Freund aus Göppingen einen Salon eröffnet. Und in dem Jahr hat Weller, ich glaube Weller, damals Vidal Sassoon oder Sassoon als Pflegeprodukt und als Koloration neu lanciert. Mhm. Wieder neu lanciert. Also es gab es ja früher schon mal und hat es da. Und Daniel hat einen richtig, richtig sexy, geilen weißen Laden mit diesen ganzen Sassoon-Produkten. Und der ist auch so ein richtiger Sassooner durch und durch. Aufgemacht. Und ich habe immer gedacht, scheiße, jetzt kommt der Typ da mit all seiner Präzision und kriegt genau das Produkt, was er braucht, um sozusagen den Tempel der Haare, den er kreiert, aufzubauen. Und ich habe immer gedacht, mein Produkt gibt es nicht. Das Produkt, was ich brauche, gibt es nicht. Ich wollte halt auch irgendwas, was Spezielles, was Einzigartiges. Ich wollte was keiner hatte. Aber ich wollte halt irgendwie so ein Background von einem großen Label wie Vella oder L'Oreal haben, wo man weiß, okay, das ist jetzt nicht irgendwie eine Marke, die jetzt von nirgendwo her ist. Also war so ein bisschen diese Idee, okay, mit was könnte ich denn reinnehmen? Und irgendwann habe ich eine Top hier hinten als so Information, immer wenn die neuen Produkte da kommen, du wirst es kennen, hinten so, entweder es wird was neu lanciert oder jemand stellt was Neues vor. Dann gab es da so einen Bericht über Shu Umura, Art of Hair, japanische Kunst des Haaremachens mit Teezeremonie, mit ästhetischen Düften, mit Massagen, mit Ritualen und all so Sachen. Und dann dachte ich mir, Mensch, ich bin auch nicht nur zu dem Thema Lego, ich habe auch einen kleinen Faible für Japan.
Okay.
Und dann dachte ich mir,
kommen die ganzen innersten Sachen raus.
Alles. weil ich halt einfach, ich find denen ihre Ansicht über Handwerk und über wie weit man seine geistige Haltung und seine emotionale Haltung zu seinem Handwerk einfach auch toppen kann, indem man einfach immer wieder sich auf seinen Basis beruft und versucht, besser zu werden. Das ist so ein typisches japanisches Ding. Und das fand ich immer, mit dem habe ich auch immer meine eigene Arbeit so ein bisschen assoziiert. Also zu gucken, ich bin kein bunter Friseur, ich bin jetzt nicht so ein farbenfröhlicher Experimentier-Fan, der in der Mixecke steht und 27 Tuben in einen Topf gießt, um zu gucken, was dabei rauskommt, sondern ich bin schon sehr minimalistisch und auch sehr...
Gut, aber da kommt der Haareschneider in dir durch, ne?
Ja, sehr präzise. Und ich habe irgendwas gesucht, was dem entspricht. Und Shu Umura ist genau das gewesen. Und ich habe vorher schon damals bei meinem alten Chef mit L'Oreal gearbeitet auch. Und dann wusste ich, okay, ich muss irgendwie an Shu Umura kommen. Und dann habe ich meinen L'Oreal-Vertreter angerufen oder den damaligen L'Oreal-Vertreter, den Laden gab es noch nicht, und habe gesagt, okay, ich habe gesehen, ihr lanciert hier ein neues Produkt. Und ja, Sebastian, ich so, das möchte ich gern haben. Nee. Und dann sage ich, warum nee? Also ja, du, das haben wir jetzt hier bei den 5 großen L'Oreal-Kunden lanciert. Im Moment gibt es, glaube ich, 6 oder 7 Salons, die es haben. Das wird schwierig für dich. Und dann hat er gesagt, ja, aber ich will. Ich baue jetzt einen Salon, der aussieht, als würde da Shu Umura reingehören, und so machen wir es. Und das hat dann ein bisschen Überzeugungsarbeit gedauert, auch bei L'Oreal selber. Aber es hat dann funktioniert, dass ich am 8. März 2009 meinen Shu Umura-Salon aufmachen durfte. Ich war, glaube ich, damals der 15. Salon in der ganzen Bundesrepublik. Und ich war auch der einzige Salon, der ausschließlich Shu Umura hatte. Und in der Zeit kam dann auch gleich, halbes Jahr später, L'Oreal und Shu Umura auf mich zu und haben gesagt, hättest du nicht Lust, da du ja der sozusagen so ein Flagship-Store in der Art bist, für uns auch Schulungen zu machen. Und dann habe ich gesagt, ja klar, gerne. Und dann war es ein bisschen dran gekoppelt, dass ich auch mit L'Oreal, also dass ich meinen Trainerschein über L'Oreal mache. Mhm. Und dann habe ich das gemacht. Und das habe ich aber, und das ist das Fiese an der Sache gewesen, das habe ich mit dem Blick darauf gemacht, dass ich gesagt habe, ich würde gerne mal zur Fashion Week wollen.
Aha.
Und dann war das natürlich so ein Türöffner, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich da in diesem Kreis derer Leute bin, die da trainieren und die da Atelieratistik sind, dann habe ich vielleicht auch eher mal die Chance, Mercedes-Benz Fashion Week zu machen. Und das durfte ich dann ja auch.
Ja, Fashion Week war ich auch ein paar Mal. Und habe das dann irgendwann für mich als, nee, muss ich auf gar keinen Fall in meinem Leben haben, abgeschrieben.
Echt? Ich muss sagen, ich habe es 2-mal gemacht und habe dann festgestellt, die 2-mal reichen mir komplett, weil mit 2-mal kannst du als Saloninhaber und vor deinen Kunden sagen, das ist so ein Level, das hast du mal erreicht und damit bist du jetzt in diesem Kreis der Leute, die das machen durften. Aber so jedes halbe Jahr wollte ich das nicht, weil A, kannst du es irgendwann nicht mehr für dich nutzen, also auch marketingtechnisch, es interessiert irgendwann keinen mehr, wenn du zum 5. Mal im Januar eine Woche in Berlin bist und Fashion Week machst, dann ja, das Pferd kannst du halt auch nur so lange reiten, bis es umfällt. Ja,
das stimmt allerdings.
Und dann habe ich gesagt, nee, ich hatte da zwei echt schöne Wochen, coole Erfahrungen, tolle Erlebnisse, das ist hier alles drin und hab tolle Kontakte geknüpft, die ich auch für dieses Projekt Podcast jetzt zum Beispiel nutze.
Das stimmt. Zum Connecten fand ich die Fashion Week auch immer super. Ich muss sagen, ansonsten war es unnötig Stress an Mädchen, denen ich eigentlich nur was zu essen geben möchte. Also das war mein allergrößtes Ding. Iss doch, Mädchen, bitte. Wir waren, glaube ich, einmal bei einer Designerin und ich habe es so geliebt, diese Russin, ja. Und ihre Mutter hat einfach so Hackfleischbrötchen mit Mayonnaise und dick Zwiebeln geschmiert gehabt. Und ich fand es so geil. Ja. Weil die auch gesagt hat, boah, ich will, dass die Mädchen was essen. Und das, mir hat das jedes Mal so leid getan. Und ich habe auch für den einen oder anderen Designer, und ich sage mit Absicht jetzt keine Namen, gearbeitet, wo ich Sachen vorbereitet habe, stundenlang, es ist abgenickt worden, wir haben Perücken vorbereitet und am Tag der Fashion Week, am Tag vorher war es auf einmal alles scheiße, so war es nicht abgesprochen und du musst dann auf einmal 40 Perücken neu vergolden, ja, in Kleber einlegen und neu vergolden und das waren dann immer so Stories, wo es mir einfach so übel aufgeschlagen ist. Du kommst irgendwo an ein vorbereitetes Set und das Erste, was der Designer zu dir sagt, nachdem er dich jetzt ein halbes Jahr nach seinem Shooting nicht gesehen hat, zu dir meint, ist, na, du bist aber auch ganz schön fett geworden, wann willst du endlich mal anfangen mit Koksen? So, okay. Danke.
Ich hab leider gerade nichts dabei.
Ja, und das war dann so für mich, wo ich gesagt habe, nö, das gibt mir nichts, ja, das gibt mir auch keine Dankbarkeit. Die Mädels sind süß, alles gut, aber die meisten davon gucken nur noch in ihre Handys und ich habe davon nichts. Also es gibt mir emotional nichts, ja.
Okay.
Und ich finde, das ist doch eigentlich das, was unseren Friseurberuf ausmacht. Also ganz im Ernst, lieber schließe ich mich den Barber Angels an, ja, und schneide Obdachlosen die Haare. Ja. Davon habe ich was. Da habe ich wirklich emotional davon was. Das ist das, was dann glücklich macht. Bin ja immer noch dran. Ich hoffe, irgendwann die Zeit finden zu können, mich da auch voll mit einzubringen. Habe über die auch mal einen Blogartikel geschrieben. Und ich glaube, ich habe eine Woche lang nur geheult.
Okay.
Echt. Okay. Bin daher so hoch emotional und habe tolle Stories. Mich mit dem Barber Angel, Obersten aus Spanien, aus Mallorca unterhalten gehabt, mit dem Daniel. Mit dem habe ich viel damals für Mitchell gearbeitet. Und der hat mir da einige Kontakte aufgemacht und tolle Sachen erzählt. Und so berührend, wo ich sage, weißt du, das ist das, wo das Friseurherz schlägt. Das ist irgendwie an der Sache, jemanden zum Lächeln gebracht zu haben und was Gutes getan zu haben.
Ja, das stimmt, das ist es auch was, aber das sind halt auch so Sachen, die ich gern im Laden mache. Ich mache halt, wenn ich unterwegs bin, jetzt wie, was weiß ich, Fashion Week oder für Shuumura haben wir jetzt wunderbare Shooting gemacht. Ich glaube, das ist jetzt sogar nächste Woche mal diese Woche war es in der Ästhetik. Ästhetik? Ästhetika? Wie heißt die? Heißt die Ästhetika?
Ästhetika, ja.
Genau. Da hat es jetzt endlich mal den Weg dahin gefunden, dass unsere ganzen schönen Fotos. Und da muss ich auch sagen, mache ich das auch ein bisschen, um mir so selber einen Bauch zu pinseln. Ich bin jetzt in so einem Alter, wo man einfach auch sagt, auch wenn ich da eingeladen werde und ich kriege da hier jetzt irgendwie lecker Fresschen umsonst und darf Haare schön machen, das nehme ich mit.
Ja, es muss ich halt auswiegen. Ich habe dann irgendwie gesagt, der emotionale Stress, den ich habe, wenn ich mich auf eine Fashion Week stelle, der ist es einfach nicht mehr wert. Ich bin irgendwann ein bisschen zu alt für den Scheiß. Ja. Und Dann gibt es aber wiederum total andere coole Sachen, ja, ob das jetzt irgendwelche Launches sind. Ich liebe zum Beispiel Presselaunches, ja. Ich fahre da total drauf ab.
Da hatte ich jetzt noch nicht so viele.
Neue Produkte vor der Presse vorzustellen. Ich mag die Leute aus der Presse auch. Irgendwann sind ja immer die gleichen, die bei dir auf dem Stühlchen sitzen und tauscht dich untereinander aus. Und das macht mir richtig Bock. Da habe ich total Lust drauf. Mit Presse kann ich gut umgehen. Bin aber auch selbst PR-Referentin und schreibe da auch den einen oder anderen Artikel ja immer mal wieder ein bisschen hin und her. Von daher weiß ja dann auch, ne, was du sagen sollst. Wo
jetzt der richtige was möchte ich lesen, wenn das fertig ist?
Ja, ganz im Ernst, was möchte ich lesen, wenn das fertig ist? Ich habe tatsächlich einmal für die... Darf ich die Zeitung nennen?
Wir sagen hier alles, weil wir werden weder von irgendwem gesponsert, noch kriegen wir irgendwas.
Hast du recht. Also Hashtag keine Werbung, Leute, ja?
Genau. Und kein Filter.
Du weißt ja nicht, was ich hier auf der Kamera eingestellt habe, hör mal.
Ich weiß nur, was ich nicht eingestellt habe.
Ich habe für die... In Touch war es, glaube ich, mal einen Artikel geschrieben. Und zwar ging es um das Thema Haare flechten und mit Trockenshampoo und also ein Pipapo. Und ich weiß, was ich geschrieben habe. Ja. Und ich weiß, was 2 Wochen später abgedruckt wurde. Und seitdem bin ich da echt vorsichtig, auch über Kollegen zu urteilen, weil es ist ja dann doch immer mal wieder der ein oder andere Kollege, der in der Gala oder in der Brigitte, Myself, InStyle, Vogue, wie sie auch alle heißen. Ja, ich share sie alle über einen Kamm, weil es ist am Ende, ist es einfach so.
Ja.
Was du schreibst, ist nicht immer das, was gedruckt wird. Und oft wird dein Wort anders ausgelegt. Hauptsache, dein Name steht drunter.
Ja.
Und das finde ich immer ein bisschen schwierig. Seitdem achte ich aber tatsächlich darauf, Sachen, die ich irgendwo hingebe, Korrektur zu lesen. Ja? Also ich mache viel mit der InStyle online ab und zu, dass die mich mal anschreiben oder so. Hab da auch eine Freundin dort. Das ist was ganz Cooles, ist einfach über die Jahre jetzt so entstanden. Und wo ich aber auch weiß, wenn die jetzt irgendwas schreiben, ja, und ich sehe diesen Artikel und denke mir so, Alter, Leute, das ist richtig Bullshit, ja. Das würdet ihr so kein Friseur erzählen, ja.
Ja.
Dass ich sie einfach anrufe und sage, hey Mäuschen, das musst du ändern. Und Gott sei Dank ist es ja kein Print, sondern online. Das heißt, das ist dann meistens auch am nächsten Tag korrigiert und sie ist super dankbar dafür, dass ich die Artikel dann doch immer nochmal lese. Wo ich sagen muss, ne, das kommt ja dann immer auch drauf an. Die Presse hat ja auch ihr Wording. Es muss ja auch schön zu lesen sein. Und manchmal ist halt die Wahrheit oder der wahre Tipp nicht geil zu lesen.
Ja, und vor allen Dingen ist oftmals auch, gerade wenn du jetzt als Friseur in so einem Magazin Tipps für, was weiß ich, blonde Haare, gesträhnte Haare und sonstig irgendwas gibst und dann geht es um Styling, dann erwähnt man 27 Mal, dass es wichtig ist, einen Hitzeschutz zu benutzen, dass die Haare vorher mit einer Kur behandelt wurden und dies und das. Das ist dann halt auch gleich viel Text und viel Input und dann lässt man das eine oder andere weg und ein anderer Kollege denkt dann so, ja, aber der hätte schon darauf hinweisen müssen, dass man doch, wenn ich schon so hart strapazierte Haare hat, dass die dann auch irgendwie regelmäßig gepflegt wird und sowas. Aber ich glaube halt einfach, dass in unserer schnellmedialen Welt, und deswegen haben wir ja dieses Slow-Medium-Podcast gewählt, wo man einfach auch in einem Gespräch viel, viel ausführlicher so Sachen begegnet, da hat keiner mehr Bock und keiner mehr Zeit drauf. Genauso wie wir es vorhin angesprochen haben. Es gibt halt Menschen, die einfach in so Headlines denken und leben.
Ja.
Und schon viel sich darüber Gedanken machen, was sie eigentlich aussagen wollen, aber hinterher dann wirklich irgendwie auf einen Zweizeiler reduziert werden und denkst dir nur so, schade.
Schade, schade ist genau das richtige Wort. Ich mag das, wie du schade sagst, das gefällt mir.
Du kannst es dir rausschneiden und kannst es dir immer wieder vorspielen.
Ich werde es mir als Klingelton einstellen, als SMS-Klingelton. Schade.
Und das im Laden.
Siehst du, apropos, ja. Ich meine, es ist ja heute eine komplett andere Folge. Ist ja völlig raus, random aus allem, ja. Von daher mal ein bisschen Real Talk über mich. Wer mich gut kennt, der weiß tatsächlich, ich habe es nicht so mit Menschen. Und das hört sich jetzt total witzig an, ja. Weil mir wird.
Eher erschreckend als witzig.
Mir wird dann immer gesagt: Augen auf bei der Berufswahl. Aber ich habe mir ja meinen Beruf mit Absicht ausgesucht. Also ich liebe die Arbeit mit Menschen im Salon. Ich suche mir aber auch bewusst meine Kunden aus. Das ist ja das, was ich auch im letzten Podcast mit der Sam besprochen habe. Ich habe meine Wunschkunden und ich lehne aber auch Leute ab, mit denen ich nicht arbeiten möchte. Ob das jetzt auf dem Salonstuhl ist, Entschuldigung, alles oder gut, ob das hier in einem Podcast ist, ob das für mich als Kunden im Bereich Social Media ist, wer nicht zu mir passt, mit dem möchte ich auch nicht arbeiten, weil es ist nicht gut für beide Seiten. Ja? Dafür gibt es andere, für jeden Topf ein Deckel.
Ja.
Und wo ich sage immer, ich mag keine Menschen, ich kann nicht so gut mit Menschenmassen, weißt du? Ich bin nicht der Typ, der samstags in die Innenstadt geht und sich geil durch alle Leute durchdrängelt. Also für mich, es hört sich auch wieder böse an, aber für mich ist Corona die Rettung meines Jahres gewesen, ja? Weil alle müssen Abstand halten, keiner fährt ja mehr in die Haxen an der Kasse, keiner hustet ja mehr ins Genick rein, keiner atmet dich mehr an. Wie gut ist das denn, ja? Und ich habe einen Namen für diese Krankheit gefunden. Die heißt Misophonie. Ist tatsächlich auch so ein Problem mit Lautstärke, ja. Und
okay.
War mir gar nicht so bewusst. Aber ich bin irgendwann überstresst, ja. Das heißt, ich suche mir auch Bewusstes aus. Wer bei mir zum Beispiel einen Workshop macht, der weiß, meine Workshops und meine Live-Geschichten, die laufen alle eigentlich immer so zwischen 10 bis 20 Teilnehmern. Weil ich mich auf jeden Einzelnen auch konzentrieren möchte. Ja? Klar mache ich auch große Workshops. Ich meine, ich habe in Vegas auf der Bühne gestanden und habe viermal vor 130 Leuten auf Englisch erzählt. So, ist auch überhaupt gar kein Problem. Funktioniert aber nur, wenn du dann Assistenzen hast, die sich wieder um die individuellen Persönlichkeiten kümmern. Ich denke, für mich geht sonst das Persönliche verloren. Ja? Ich stehe gerne vor vielen Leuten, ich erzähle auch gerne auf großen Webinaren und trotz allem wirst du bei mir immer diesen persönlichen Austausch erleben. Ja? Du wirst immer erleben, einer wird persönlich gefragt, ich hole irgendjemanden mit ins Gespräch dazu. Mir ist das schon immer auch als Trainer wichtig gewesen. So.
Okay.
Und zurück zum Menschenhass.
Zurück zum Menschenhass. Wir sind aus Thüringen beide, das muss man jetzt noch kurz dazu sagen. Das ist ja sowieso das Land der verschrienen Menschenfreunde, genau. Ja, und der Liberalen und Freidenker. Wow, das müssen wir rausschneiden. Nein, das lassen wir drin.
Nein, aber wie gesagt, ich hab's nicht so gerne, wenn jemand Fremdes in meine Nähe kommt ohne meine Erlaubnis. Weißt du, was ich meine?
Kennst du das Wort übergriffig oder distanzlos?
Ja, genau. So, damit habe ich es nicht so. Ich mag es nicht, wenn mir jemand zu nah beim Reden kommt. Ich finde, man so diese Grunddistanzen, die einem so auch als Friseur mal irgendwann in der Lehre beigebracht werden, ja?
Ja.
Ich stehe da total drauf. Es gibt Leute, die lasse ich in meinen inneren Kreis und es gibt Leute, die lasse ich da nicht so gerne rein. Und es ist total in Ordnung, ja? Und ich reg mich aber auch so gerne auf. Meine Freundin sagen immer alle, ich habe Autofahr-Tourette. Ja. Die wissen schon alle,
ich muss da nicht mal im Auto für sitzen.
So, pass auf. Auf jeden Fall habe ich morgens geht ja bei mir das Erste, was ich anmache, ist Instagram. Klar, ne? Ich gucke, was ist auf dem Kanal passiert und so. Und das sind so meine 10 Minuten Wachwerden. Das ist irgendwie so mein Morgenritual. Echt? Ja. Ja, ne, checken, sind irgendwelche Nachrichten reingekommen, gibt es irgendwelche Kundenanfragen. Ich habe viel von meinen Teilnehmern, die abends lernen und die dann über Nacht irgendwelche Fragen stellen, wo ich einfach möchte, dass die den nächsten Denkanstoß mit in den Morgen reinnehmen. Ja? Das gehört für mich einfach zur Kundenbetreuung mit dazu. Wer bei mir was bucht, der kriegt auch den Full-Service. Ja? Und auf jeden Fall hat mich jemand verlinkt unter einem Lied und die heißt Kopfstimme auf Instagram. Leute, ihr müsst da tatsächlich, das ist Werbung, ihr müsst da drauf gucken, ja. Und die hat ein Lied gesungen. Ich hasse Menschen, vielleicht nicht alle. Ich hasse Menschen, aber wirklich nur diskret.
Sehr cool.
Ich stand da, ich lag in dem Bett, ich habe meinen Mann gerufen, sag, Schatz, das ist mein Lied.
Das schreibe ich mir jetzt auf Kopfstimme.
Es ist wirklich genial.
Sehr geil. Sehr, sehr geil.
Ich finde es halt aber auch wirklich nur diskret, ja. Und dann singt sie halt auch über einen VW-Fahrer, der auf der Autobahn hinter ihr mit Lichthupe unbedingt an ihr vorbei muss, obwohl sie schon 180 fährt. Und an denjenigen, der seine Maske, seinen Mund-Nasen-Schutz unter der Nase trägt und ihr hinten in den Nacken niest. Und an denjenigen, der in der Kasse so nah steht und sowas. Also wirklich so diese Klassiker, ja. Das heißt, also ich liebe meinen Beruf, ich liebe alle meine Kunden.
Und dann wohnst du auf dem Bauernhof, aber damit dir ja keiner zu nahe kommt.
aber ein bisschen weiter draußen. Ja.
Nicht in der Rush Hour. Sehr, sehr cool.
Ja, also von daher, nein, ich mag Menschen, aber es gibt so ein, ich habe irgendwie so ein Respektsding. Ich bin irgendwie mit viel Respekt erzogen worden. Egal wem gegenüber. Für mich gibt's keinen, ich habe den Respekt dem Alter oder dem Jungen gegenüber. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Egal, wenn ich an der Kasse merke, jemand hat's hinter mir eilig, dann denke ich nicht drüber nach, warum drängelt der mich jetzt, sondern dann hat der einen Grund, warum er's eilig hat. Und dann versuche ich den lieber vorzulassen. Es sei denn, bei mir brisiert's gerade selber. Ja? Und wenn ich merke, auch eine ältere Dame hat es mal eilig, weiß ich, ob sie vielleicht gerade auf Toilette muss und es brisiert halt wirklich, ja. Das kann ja auch sein, da wird ja im Alter alles nicht schöner, ja.
Nee, das ist auch, ja, da kommen wir noch hin, da können wir später nochmal einen Podcast drüber machen.
Und man muss einfach, ja, also ich mag einfach Respekt. Ich mag es, jeden Menschen mit dem zu begegnen, was er verdient. Ja? Jeder hat seine Meinung, jeder hat sich Sachen erarbeitet. Und ich denke, das muss man mit Respekt zollen. Egal, was ich geschafft habe, da gibt es eine Geschichte dahinter.
Ja, aber das ist ja überall. Also das ist ja auch so ein bisschen Thema in meinen ganzen Fragen. Wie sind die Leute dahin gekommen, wo sie heute sind? Und wie haben sie sich das erarbeitet? Und wie kommt jetzt zum Beispiel auch das Thema, wenn du Respekt sagst, kommt bei mir auch immer gleich Neiddiskussionen hoch. Was muss man dafür tun, dass man für Sachen beneidet wird?
Natürlich. Ja. Das ist das ist gerne. Neid muss man sich erarbeiten, ne?
Genau, das ist ja dann auch so eine Geschichte, also wo man dann nicht nur, man sieht zwar immer das fertige Ergebnis oder den Ist-Stand und sieht dann meinetwegen, der ist da auf der Bühne und macht das und der hat die Produktion jetzt gemacht oder der hat einen Salon mit 100 Leuten oder wie auch immer, aber die sind ja alle irgendwelche Wege gegangen.
Richtig.
Und das kommt ja an den Punkt, wo du sagst, da muss man auch Respekt für zollen, dass sich das einer erarbeitet hat oder es einer fortgeführt hat oder eine... wie auch immer an diese Situation gekommen ist.
Ja, und das ist halt das, wo ich sage, ne, das fehlt oft in der Gesellschaft. Das ist jetzt, das hat jetzt gar nichts mit dem Friseur an sich zu tun, sondern das ist einfach so ein Ding, was für mich einfach dazugehört. Und ich glaube, das ist so, ne, ich mag Menschen, aber...
nicht.
Aber jeder so, wie er ist und mit dem entsprechenden Respekt dem anderen gegenüber.
Und Abstand.
Und Abstand.
Ich mag sie, aber da drüben ist gut. Bleiben Sie doch da. Da ist schön. Gucken Sie mal, von da können Sie auch alles sehen.
Ich meine, ich gehe so und so in die Geschichtsbücher. Meine Koloristen, die lachen ja auch schon immer. Ich unterrichte ja einmal im Jahr meine Koloristen in der Deutschen Friseurakademie. Und die lachen ja auch immer, weil ich gehe damit auch total offen um. Ja, also ich sag auch, du pass auf, Leute, ich hab's nicht so gerne, wenn man mich jetzt in den Arm nimmt. Wenn du mich nicht kennst, brauche ich kein Bussi-Bussi. Ja, wenn wir uns kennen, bin ich da total cool damit. Aber du brauchst mir nichts vorspielen. Sei einfach so, wie du bist. Und so finde ich dich cool. Ja,
das stimmt. Das ist auch, ja, aber das ist halt auch, weiß nicht, ich bin, manchmal habe ich das Gefühl, für mein Team, also die sehr, sehr lange mit mir arbeiten, und ich habe jetzt zwei Leute, die schon über 7 Jahre mit mir zusammen in meinem Salon arbeiten, die wissen, wie ich ticke. Mhm. Die wissen auch, dass ich eine sehr reduzierte Lobkultur pflege und ich kriege alles mit und ich wenn mich wirklich was hart nervt, dann sage ich es auch, aber ich lasse viel laufen, ich lasse viel kontrolliert laufen, aber ich komme dann auch nicht hinter jedem Haarschnitt her getänzelt und das ist aber toll, weißt du, diese Variante, die mache ich halt auch nicht. Und die mich nicht kennen, die denken dann, glaube ich, am Anfang immer so, der wirkt sonst eigentlich ganz nett. Aber so im Salon ist er immer irgendwie so ein bisschen verkopft. Und dabei bin ich, das ist vielleicht auch so ein bisschen, ist einfach, ich bin jetzt nicht ein großer Fan von Nicht-Distanz. Also was mir zum Beispiel fehlt, ist, dass ich den Leuten die Hände geben kann. Also das mochte ich schon.
Mhm. Ja, das stimmt.
Eigentlich, also wenn jemand reinkam, also das ist sowas, was mich gerade ein bisschen, ja, ich habe es immer noch. Also selbst nach einem halben Jahr neige ich dazu, auf die Leute so zuzugehen und
ja, gerade die Leute, die man kennt. Also dieses ja. Was habe ich letztens bei jemandem gelesen? Skinhunger. Also da gibt es tatsächlich einen Begriff dafür, wenn du diesen Kontakt, diesen Hautkontakt zu anderen vermisst, wenn dir das wirklich ja. so abgeht, ja. Skinhunger.
Ne, so hart ist es nicht. Das fände meine Frau, glaube ich, auch nicht so toll. Aber die kriegt es dann halt auch immer, dass ich sie dann irgendwie mehr als über ihren Wunsch hinweg dann immer irgendwie drücke und anfasse. Und vor allen Dingen meine Tochter, die das nun gar nicht mehr mag. Also die an so einem Alter angekommen ist, wo...
14 ist schwierig.
Papa, ich mag auch keine Menschen. Es reicht auch, wenn du da stehst, wo du jetzt stehst und mir sagst, dass du mich lieb hast. Reicht völlig,
ja. Nein, aber im Salon ist so ein Ding, was abgeht. Aber das liegt auch an der Nähe, die du zu deinem Kunden im Allgemeinen ja aufbaust. Ne? Ich meine, wir sind ja. mit unseren Kunden ja schon nah. Wir sind ja in einer Zone, in der sonst, wer kommt da rein? Der Arzt und der Kosmetiker.
Kosmetiker war ich noch nicht, also nur der Arzt ja. bei mir.
Und das ist schon sehr, sehr nah. Das ist schon ein hohes Vertrauensverhältnis auch. Da ja. ist natürlich dieses Handgeben, ist was da extrem wichtig ist, weil so das ist so wie so die erste Verbindung, diese erste Brücke zu bauen. Ja? Naja, das kann ich ja. schon verstehen, das fehlt mir tatsächlich auch im Laden.
Ansonsten, ja, ich bin kein, also ich würde mich jetzt nicht wie du als Menschenfeind bezeichnen.
Hey, Homer, ich bin kein Menschenfeind.
Ah, du magst keine Menschen, Entschuldigung, ich habe das...
Ich mag Menschen, die Respekt haben. Sagen wir es doch einfach so, ja? Ich habe keinen Menschen, ich mag Menschen, die Respekt haben. So.
Sehr schön. Hast du noch eine Frage an mich? Weil dann hätte ich, glaube ich, eine.
Ich habe zwar noch eine Frage an dich.
Ja, dann, du kannst.
Mach mal die auch doch nochmal fix. Und bitte. Zwar ist ja auch immer ein ganz, ganz großes Ding bei mir im Podcast die Salongeschichte, ja? Oder deine eine Geschichte. Wir hatten ja jetzt viele Geschichten. Aber gibt es irgendein witziges Ding oder so ein Ups-Moment in deiner Karriere, wo du sagst, boah, das ist mir passiert, war sau doof, habe ich richtig was draus gelernt? Oder irgendwas, was dich so super geprägt hat in deiner Karriere?
Also ich hatte, Gott sei Dank, das konnte ich der Letzte schon mal beantworten, ich hatte noch nie so einen richtigen Tiefpunkt. Also ist mir noch nie was passiert, wo ich hinterher gedacht habe, da hast du jetzt richtig Geld versenkt oder da ist jetzt wirklich was Schlimmes passiert. Das hatte ich Gott sei Dank noch nicht. Und wirklich prägend, muss ich sagen, war mein Ludwigsburger Chef über viele Jahre. Einfach mit seiner ganzen Ausstrahlung. Ich habe sonst immer männliche Friseure nur so kennengelernt, wie sie wahrscheinlich die meisten von uns aus dem Umfeld kennen, dass sie ja, Schauspieler sind, dass sie sehr, sehr aufgedrehte Menschen sind, dass sie sehr publikumsorientierte Menschen sind. Und das war so ein, ich muss es sagen, wie es ist. Er ist jetzt nicht wirklich groß und er ist auch später dann aufgrund von Krankheit noch ein bisschen schmaler geworden, ist wirklich so ein kleines Männlein ohne Haare, aber mit einem extrem wachen Geist und einer extrem hohen Sensibilität für sein Handwerk. Das war der erste Mensch, der mir dann gezeigt hat, Sebastian, du kannst ein richtig geiler und ein richtig guter und ein richtig erfolgreicher Friseur sein, auch wenn dir all das, ich habe früher immer gedacht, musst du sagen, wie es ist, als ich in Hannover gearbeitet habe, habe ich immer gedacht, zum geilen Friseur fehlt mir das Schwulsein. Ja? Ja, es ist so.
Nein, ich weiß, was du meinst.
Nochmal ganz kurz.
Es gibt diese großen Figaros, ne? Diese,
ja, genau.
Die ja, und so diese, dieses und Haar die, haben. Dieses Haar, genau.
Ja, oder dieses völlig überdrehte, ich tänze hinterm Stuhl so lange, bis meine Kundin einfach aus reiner, hör auf damit, ich will jetzt hier raus, sagt, Mensch, du hast recht, das ist so toll, darf ich jetzt bitte zahlen und gehen? Und das hat mir einfach gefehlt, mir hat einfach diese Attitüde gefehlt, da um die Kunden drumherum zu tänzeln. Und erst er hat mir eigentlich gezeigt, dass es, wenn du fachlich wirklich ein sehr, sehr hohes Level fahren kannst und auch verstehst, was du machst, egal ob das bei der Koloration ist oder beim Schnitt oder wie auch immer, dass du Leute mit deiner eigenen Persönlichkeit und deinem fachlichen Know-how genauso gut überzeugen kannst. Und erst dann habe ich angefangen, so für mich das Selbstbewusstsein zu haben, ich kann auch erfolgreich gut und ja, glücklich damit sein, Friseur zu sein. Deswegen war ja auch irgendwann mal dieser Punkt, als ich in Hannover war, dass ich gedacht habe, okay, ich geh zu Lego, anstatt dass ich jetzt weiter Friseur bleibe. Da kam der Frustpunkt her.
Das ist ja wirklich spannend.
Ich gedacht habe, nee, so flexibel bin ich dann nicht, dann breche ich lieber den Beruf ab und orientiere mich neu.
Was ich total spannend finde an der Überlegung, weil da die Idee ist mir noch gar nicht gekommen, dass ein männlicher Friseur so über seinen Beruf nachdenken könnte. Das ist für mich gerade der totale Eye-Opener.
Okay.
Aber du hast
liegt das, vielleicht daran, dass das Bild eines männlichen Friseurs ja da draußen auch eher anders geprägt ist. Selbst meine Tochter hat mir letzte Woche gesagt, als ich habe mir jetzt ein Fahrrad zusammenstellen lassen von einem guten Freund, der sich seine ganzen Fahrräder selber zusammenstellt. Und der hat mir an mein Fahrrad ein goldenes Zahnradblatt dran gemacht und eine goldene Kette. Und dann meinte meine Tochter nur so, Papa, siehst du, der hat's verstanden. Mit dem Fahrrad siehst du ein bisschen schwul aus.
In your face.
Und dann dachte ich so, du kleiner böser Mensch, geh mir doch bitte weg. Ja, das war einfach so der Punkt, wo ich gedacht habe, ja, sie sagt auch immer so, ich dachte immer, männliche Friseure sind alle schwul. Du bist das nicht. Irgendwas ist bei dir falsch.
Geil. Aber ja, es ist das prägende Bild. Und dabei ist das so genial. Ich meine, guckst du doch
warte,
an.
Warte. Ich muss jetzt kurz dazwischen brechen, weil ich habe ganz viele tolle Kollegen, wirklich, wirklich liebevolle Kollegen. Und ich habe die meisten Gespräche, glaube ich, auch mit Kollegen geführt, die in wunderbaren gleichgeschlechtlichen Beziehungen sind. Und ich bin überhaupt nicht homophob. Und ich finde alle meine Kollegen wirklich sehr, sehr toll. Und ich habe wirklich die besten Freunde unter. Also nicht, dass wir jetzt hier, nur weil ich das Gefühl hatte, mir fehlt das, jetzt um irgendwie das Problem haben, aber dass wir so wirken.
Also ganz im Ernst, sind wir ja bei so einer Rufgeschichte, ja. Das ganze Thema, wo wir uns jetzt drum herum drehen, egal ob das jetzt mein Menschending ist, ja, mit dem Respekt, oder ob das deine damalige Verwirrung, ich nenne es jetzt einfach mal Verwirrung im Kopf ist, wo du siehst, das ist das Bild, was draußen geprägt wird, das kann ich nicht erfüllen.
Ja.
Schau mal, ich habe mein Abitur gemacht, ja, und ich habe während des Abiturs entschieden, Friseur zu werden.
Ja, haben sie sich wahrscheinlich ausgedacht.
Und natürlich. Du wirst nur Friseuse, ja, mit 400 Ö natürlich. Mein Lehrer, also mein Hauptlehrer und meine Direktorin waren der Meinung, sie müssten bei der Zeugnisausgabe sich bei mir 10 Minuten Zeit nehmen, um mir irgendwelche Motivationsreden vorzuhalten, dass ich doch bestimmt ein ganz toller Friseur werde und dass ich meinen Weg finden werde, wo ich...
Aber...
Ja, also... Ne? Und die Friseurin an sich... Ist ja, das Bild ist ja immer noch zerstört. Also während der Friseur an sich das rosa Mäuschen im hin und her springen tanzend ist, ja, ist die klassische Friseuse, ja, einfach ja, blond mit Dauerwelle à la, wie hieß das damals, Manta Manta oder sowas, ja.
Ja.
Und irgendwie das Bild da draußen ist ja immer noch, dass der Friseur irgendwie, früher war es, wer nichts wird, wird, wird. Und heute ist, wer nichts wird, wird Friseur.
Ja, wobei so ist es ja Gott sei Dank auch nicht
mehr. Es ändert sich ja gerade. Es ändert sich, Gott sei Dank. Aber das Bild da draußen, ich weiß halt, was du meinst. Und ich habe mich jahrelang Sebastian, ich habe mich jahrelang schlecht gefühlt, auch bei meinen Ex-Freunden, wenn mich jemand irgendwo vorgestellt hat oder ich bei Schwiegereltern vorgestellt wurde, zu sagen, ich bin Friseurin.
Echt?
Ja, ich habe da richtig Probleme damit gehabt. Ich habe mir alles Mögliche einfallen lassen, was ich bin, nur um nicht sagen zu müssen, ich bin Friseurin, weil, ach du armes Mädchen, Gott, Junge, willst du was, wirklich was mit der? Mensch, die verdient doch gar kein Geld. So, ja. Und also, ne, ich meine, das ist ein ähnliches Thema. Ich habe ja nicht umsonst mir viele andere Bausteine noch aufgebaut, weil in mir verwurzelt immer das Thema war, du bist nur Friseur.
Ja, wobei ich war immer stolz drauf und ich habe immer schon ein bisschen so ein Standalone gehabt mit da, wo ich herkomme und da, wie ich war, weil ich auch nicht in Anfang der 90er, Mitte der 90er so wirklich in diesen Kreis an Leuten gepasst habe, der sich so um mich gebildet hatte, der einfach da am Rande des Harzes hinter dunklen Bäumen irgendwie sich da formiert hat. Und wir wissen beide, ohne es auszusprechen, es wäre jetzt nicht unbedingt aus der menschenfreundlich liberalsten Ecke kommen, obwohl wir eigentlich das schönste Bundesland der Welt sind.
Genau, das muss man jetzt mal gesagt haben.
Das gibt wirklich so um Goethe und Schiller und das Bauhaus und das ist alles ja wichtig und richtig. Aber irgendwann haben wir, glaube ich, mal verloren, so diese Menschenfröhlichkeit und dieses Offene abzulegen. Und da bin ich immer schon so ein bisschen der Einzelgänger und der Alleinstehende gewesen. Das hat mich nie gestört. Also mich hat auch nicht, mich hat es für mich nur gestört, dass nicht, dass ich Friseur bin. Das habe ich immer mit und das trage ich heute auch noch mit vollem Stolz vor mir her und ich sage das auch jedem. Heute kann ich dann sagen, ich bin Friseurunternehmer. Ich habe übrigens 8 Angestellte und du so. Aber da muss ich sagen, mich hat eigentlich eher so die Tatsache so ein bisschen gehemmt. Vielleicht auch, weil ich in dem Laden, wo ich gelernt habe, gut, aber nicht ausgezeichnet ausgebildet wurde. Da, wo ich hinterher gearbeitet habe, auch kein über die Maßen, ja, toller Salon war. Also es war ein guter Salon, das war gar nicht die Frage, aber das war jetzt nicht so eine technische und stylische Offenbarung, wo man hätte irgendwie sagen können, hier kann ich wachsen, hier kann ich die Breite meines Berufsfeldes mal abgreifen, hier kriege ich Inspiration, hier gehen wir zu Seminaren, hier gucken wir uns Modenschauen an, hier fahren wir irgendwie zu Messen und machen selber eine Modenschau oder machen selber irgendwelche Fotosachen oder irgendwelche anderen Produktionen. Das gab es da einfach nicht. Das war alles so eine Welt aus den Zeitschriften und aus den Friseurmagazinen, die man dann irgendwann mal gesehen hat. Aber das war nichts, was Tag meiner Realität war. Deswegen hatte ich dann auch immer das Gefühl, dass meine Kollegen, die halt diese andere Attitude hatten, einfach bei ihren Kunden erfolgreicher waren. Wobei das einfach nur eine Wahrnehmung von mir war. Das hatte nie was damit zu tun, dass ich mich als Friseur schlecht gefühlt habe. Ich habe immer nur gedacht, weil das halt drumherum so gelebt wurde, die richtig angekommen sind und toll waren, das waren halt diejenigen, die mit dem rosa Tütü, Entschuldigung.
Ja, aber wenn ich heute in die Friseurwelt gucke und ich meine, gerade im letzten Jahr hat sich da noch mal viel aufgemacht. Ich bin jetzt 10 Jahre als Trainer unterwegs gewesen, in ganz Deutschland, in Österreich. Ich habe so viele Sachen gesehen. Ich habe viele Friseure in Italien kennengelernt. Ich habe in den USA super viele Friseurkollegen kennengelernt. Und wenn ich eine Sache liebe an uns Friseuren, ist es
dann
diese Vielfältigkeit.
Ja.
Dass wir so individuell sind, jeder irgendwie für sich auch seine Linie findet. Egal, ob du jetzt die durchgeknallte mit den pinken abrasierten Haaren bist, ja, oder ob du wirklich Gabi aus Manta Manta bist und deine Dauerwelle jeden Tag drehst, ja. Egal, ob du rosa Tütü und der Showdancer hinter deinen Kunden bist oder ganz in dich gekehrt, einfach nur auf Perfektionismus, wie so ein kleiner Friseurautist vor dich hinarbeitest.
Ja, so ein introvertierter Nerd, ja, so wie ich.
Es ist so geil, wie breit gefächert es ist. Und ich mag, Stimmt. dass es immer mehr erlaubt ist, man selbst auch als Friseur zu sein, dass auch verschiedene Persönlichkeiten gesucht werden, dass Salons sich aber auch so aufstellen, dass, wie jetzt, wie ich es auch mit der Sam besprochen hatte, dass sie sich ihre Persönlichkeiten so aussucht, wie sie auch zu ihr passt, ja?
Ja.
Dass ich einen ganzen Salon habe, der vielleicht ähnlich tickt und nicht mehr der eine sich hinten anstellen muss oder sich umformen muss, sondern ich kann mir meine Salons als Angestellte aussuchen, für die ich arbeite, nach der Philosophie, nach der ich arbeiten möchte, nach der Spezialisierung. Ja. Und das ist das, was es gerade so total gigantisch macht, dass es alles so zusammenmorpht. Wir haben ja vorhin schon gesprochen, auch die Trainer und die Leute, die nach außen sprechen in der Branche, egal ob das jetzt wir mit unserem Podcast sind, ob das Educator sind, ob das Bühnenleute sind oder ob das Menschen hinterm Stuhl sind. Alle, die kommunizieren irgendwie raus. Es ist nicht mehr, ich gehöre dahin, ich gehöre dahin, ich gehöre dahin, sondern die Branche ist offener und hält viel, viel mehr zusammen untereinander.
Ja.
Und das finde ich, das finde ich eine gigantische Entwicklung über die Jahre. Und dann, da ist es bei mir auch jetzt wieder entstanden, tatsächlich in den letzten anderthalb Jahren erst wieder, dass ich sage, ich bin verdammt nochmal richtig stolz, ein Friseur zu sein, weil es ist einfach geil, dazuzugehören.
Ja. Und es ist auch eine echt coole Community. Also das muss man wirklich auch sagen. Also ich mag ja messen. Seitdem ich selber selbstständig bin und seitdem ich selber auch dieses Netzwerken pflege, weil wobei das würde ich vielleicht noch kurz sagen, das ist ja entstanden aus der Angst heraus. Wenn das Gespräch irgendwann mein Psychologe hört, der wird dann wahrscheinlich sagen, der Herr Jöde gehört dringend in Therapie, er hat verschiedenste Wahn und Angst vor. Das macht, ja, im Gespräch ist das ja nicht wild. Aber da war es halt wirklich so, dass ich immer gedacht habe, es darf mir niemals passieren. So wie ich schon die Angst hatte aufzumachen, hatte ich immer die Angst, dass es schief geht und dass ich vielleicht irgendwann gleich wieder zumachen muss und ich einfach dann auf meiner Insel sozusagen alleine bin und nicht mehr mitkriege, was drumherum passiert. Das war sowas, was mir während der Meisterschule extrem viel Input gegeben hat, diesen regelmäßigen Austausch mit den Kollegen, auch über Lernerfolge, was weiß ich jetzt an irgendwelchen Fachsachen oder sich über seine Prüfungsmodelle auszutauschen. Wo holst du deine Inspiration, wo holst du deine? Und wir dann festgestellt haben, okay, wir haben uns an denselben Stylisten orientiert, wir haben uns an denselben Schuhen orientiert, wir haben uns vielleicht auch sogar ein bisschen an denselben Kollektionen orientiert. Und dann stellt man auf einmal fest, dass man in so einem Austausch mit Kollegen einfach viel, viel kreativer und auch aktiver im Kopf bleibt. Und dann war für mich immer ganz klar, ich muss es schaffen, ähnlich wie ich es im Salon hatte, als ich Angestellter war, dass ich einen Kollegenkreis hatte, mit dem ich mich austauschen konnte, dass ich hinterher als Unternehmer einen Kollegenkreis habe, mit dem ich mich auch austauschen kann. Und zwar so austauschen, dass ich entweder fachliche Fragen beantwortet bekomme oder aber auch so diesen ganzen Unternehmer sein, dieses Wachsen als Unternehmer, wie man, dass ich da jemanden habe, mit dem ich da auch im ständigen Austausch bin, weil das war für mich auch so eine Welt ganz am Anfang, allein da auf meiner kleinen Saloninsel, schnippeli schnapp, und dann mal so, okay, jetzt fehlen dir irgendwie vom letzten Jahr, hast du festgestellt, die Kundin kommt nicht mehr und die Kundin kommt nicht mehr und die Kundin kommt nicht mehr, hast du was falsch gemacht, hast du es irgendwie, weiß nicht, irgendwie. Kann ja sein. Und dann fängst du an, den Leuten hinterher zu telefonieren und kriegst irgendwelche lustigen Ausreden und irgendwelche lustigen, fadenscheinigen Dinge erzählt, warum sie nicht mehr kommen. Und erst als ich dann mal Frank Braun getroffen habe, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, das ist so ein Oelden, glaube ich, oder aus Karst. Er hat einen relativ großen Salon und macht viel für L'Oréal, auch so Unternehmensberatungssachen. Und der stand vor einer Bühne voller L'Oréal-Friseure und hat erzählt, dass er Kundenschwund im letzten Jahr von über 500 Leuten hatte. Und ich war so völlig geflasht und dachte mir so, oh mein Gott, da steht einer und spricht ganz offen darüber, dass es Leute gibt, die in seinen Salon nicht mehr kommen. Ja. Dass er so und so große Anzahl an Kunden haben, die aus Grund von Fluktuationen nicht mehr kommen. Er hat dann gleich gesagt, er hat allerdings, was weiß ich, wie viele hundert mehr, die als Neukunden dazugekommen sind, sodass diese ganze Fluktuation abgeebbt ist und er das nicht anhand von Umsatzeinbußen gemerkt hat. Aber es war der Erste, der mal offen und ehrlich gesagt hat, hör zu, das sind Themen, mit denen kannst du dich, musst du lernen zu leben.
Ja.
Es wird Leute kommen, die werden dich begleiten und dann werden sie aus irgendwelchen Gründen nicht mehr in deinen Salon kommen. Und dann werden sie dir erzählen, dass ihre Freundin ihr die Haare macht oder ihre beste Freundin hat ihr einen anderen Friseur empfohlen aber nie einer erzählt dir, ob du zu teuer warst oder ob die Qualität schlecht war. In den seltensten Fällen kriegst du eine ehrliche Meinung. Du brauchst die vielleicht auch nicht, aber du brauchst für dich die Sicherheit, aufgrund der Erfahrungen der anderen sagen zu können, hör zu, das und das bewegt sich im Rahmen. Ob das jetzt die Fluktuation der Kunden ist oder die Fluktuation deiner Mitarbeiter oder irgendwelche anderen Themen, die unternehmerisch, mit denen du nie zu tun hattest, dass du die dann einfach mal reflektiert bekommst und sagst dann so, okay, dann habe ich jetzt einen Richtwert, mit dem kann ich arbeiten, da liege ich drunter, also ist bei mir noch alles safe. Aber das erfährst du halt nur, wenn du ein Netzwerk hast. Und so ist es auch entstanden, dass ich da eigentlich aktiv los bin und auch diese Trainerschaft aktiv dafür genutzt habe, dieses Netzwerk immer breiter zu machen.
Ja, und ich denke, es bringt aber auch nur was, wenn wirklich alle auch gemeinsam ehrlich zueinander sind. Und ich denke, wir sind jetzt mittlerweile in einer Zeit angelangt und ich erinnere mich noch, wo ich angefangen habe, als Trainer zu arbeiten. Vor 12 Jahren. da war es noch so, was kann ich, was bin ich, was habe ich? Ja?
Ja.
Und heute sind wir, okay, krass, das ist bei mir jetzt auch scheiße gelaufen. Wie läuft es bei dir? Ja. Und es dauert auch nicht lange, um dahin zu kommen. Aber auch da sind wir wieder bei so einer Respektsache, ja, weil man einfach Respekt hat vor dem, was der andere Unternehmer geschaffen hat. Egal, ob das jetzt gerade ins Plus oder ins Minus geführt hat, sagen wir es mal so. Ja? Ja. Aber es ist eine Erfahrung und jede Erfahrung bringt uns weiter, ja, egal wie.
Definitiv.
Und jede Erfahrung, die ich mache, die teile ich auch gerne. Das ist, ob ich jetzt irgendwas über Haarfarbe oder über Social Media erzähle, läuft bei mir manchmal was scheiße auf Social Media? Ja, natürlich. Und am Ende bin ich trotzdem Social Media Coach und genau das ist das, was ich auch weitergebe. Auch negative Sachen müssen weitergegeben werden. Hör mal, du machst 1000 Fehler und von 1000 Fehlern hast du so viel gelernt, dass du 1000 Mal weißt, wie du es jetzt nicht machst. Das ist geil.
Aber dafür passiert dann dummerweise wieder ein anderer Fehler, den du 1000 Mal vorher nicht gemacht hast und dann machst. Ja.
Und es ist okay. So ist es. Ich denke, wir sind heute so weit, dass man dazu stehen kann, dass man untereinander offen darüber reden kann. Und ich denke, das ist gut. Das macht mich sehr glücklich zumindest.
Ja, und genau diese Ehrlichkeit, das ist halt auch so ein Punkt, den nur an dem kann man ja wachsen. Also was habe ich davon? Oder das war auch so eine Erfahrung ganz am Anfang. Ich hatte Netzwerke gesucht, die hier in der Region waren, weil es hier viele Schulen gibt bei uns im Südwesten. Und dann hast du halt diese Erfahrung mit den anderen Kollegen. Die sind aber viel zu nah an dir dran, um ehrlich zu sein. Mhm. Vielleicht aus Futterneid, vielleicht aus Angst, dass du ihm was wegnehmen kannst oder aus Angst, dass du besser bist oder dass sie schlechter dastehen oder wie auch immer. Also dieses nahe Netzwerk hatte auch immer das Problem, dass man gern dazu neigt, sich irgendwelche Dinge schön zu reden. Also ich mag unseren Beratungskreis von der Innung, aber der bringt der Innung was, weil wir im Austausch sind. Der bringt mir als Unternehmer aber nichts, um von den Kollegen drumherum zu lernen. Weil die niemals ehrlich sein würden.
Wenn sie nicht offen sind.
Ja. Wenn sie nicht offen und ehrlich sind, wenn es jetzt um Vergleichszahlen oder sonstig irgendwas geht, wenn es jetzt einfach mal um so betriebliche Dinge geht, ja. Also so internes, wo man sagt, wie handhabst du das? Dann sage ich dir das und dann sagst du mir, wie du es handhabst. Und dann denke ich, oh, da ist vielleicht was dabei, was ich umsetzen kann. Wenn ich aber davon ausgehe, dass das, was der mir jetzt erzählt, irgendwas ist, was er aus dem Handbuch hat und sowieso nicht so macht, dann muss ich mich auch nicht fragen, was da jetzt das Thema ist. Genau.
Wir merken also, Ehrlichkeit ist auch dieses Mal wieder alles. Ich glaube, wir zwei waren jetzt auch unwahrscheinlich ehrlich. Also ich meine, come on, ich habe mich geoutet, ja. Das ist ja ziemlich gut.
Du hast dich geoutet?
War richtig ehrlich heute.
Als Menschenfreund.
Genau.
Sehr schön. Dann machen wir das doch so, dann laden wir jetzt alle ein, die den ersten Teil bei dir gehört haben, bei Schönsein Talk, jetzt die nächste. Mal sehen, wie lange wir es hinkriegen. Wir sind ja jetzt schon über eine Stunde und
ich glaube, wir füllen noch road. Eine.
Gar kein Problem. Sind alle herzlich eingeladen, bei Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere dann weiterzuhören und nämlich sich so ein bisschen in deine Story zu verlieben, verhören, verdingen.
Genau, vielleicht stelle ich mich ja bei dir ein bisschen besser dar als bei mir selber. Lass uns das versuchen.
Wir werden dieses Niveau einfach auf meiner Seite des Podcasts weiterführen, liebe Annemarie.
Gut. Gut, dann machen wir das und sehen uns jetzt gleich auf deiner Seite der Macht wieder.
Bei mir gibt's Kekse. Sehr schön.